herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen Dienstagabend und ganz herzlich willkommen bei Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Viel wird darüber berichtet, darüber geredet und zweifelsohne betrifft es auch gerade uns in der Migrationsdebatte. Aber wie ist die Lage in Syrien wirklich? Was hat zum Sturz von Assad geführt? Wer sind die neuen Machthaber der HTS? Wer verfolgt überhaupt welche Interessen in diesem Land? Wird jetzt alles ruhiger? Antworten und Hintergrundinformationen kann uns heute ein echter Nahost-Experte und einer der Gründer des unabhängigen Magazins zur muslimischen Welt Zenit geben. Daniel Gerlach ist heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Ich grüße Sie.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wann sind Sie aus Syrien zurückgekommen?
Am Freitagabend, beziehungsweise war ich noch einen Tag im Libanon. Also am Donnerstagabend bin ich aus Syrien ausgereist. Man kann ja derzeit zwar schon wieder nach Damaskus fliegen, auch rausfliegen, aber die Kontingente sind sehr begrenzt, weil natürlich viele Syrerinnen und Syrer jetzt gerne ihr Heimatland besuchen. Und dementsprechend ist es noch praktikabel, dass man über den Libanon fliegt, über Beirut. Denn zwischen Libanon, zwischen Beirut und Damaskus ist das anderthalb Stunden eigentlich Autofahrt noch.
Wie lange waren Sie vorher nicht in Syrien?
Tatsächlich 10 Jahre nicht. Und als ich bei der Ausreise an der syrisch-libanesischen Grenze war, da lachte dann der neue syrische Grenzposten, schaut in sein System, weil die Computersysteme wieder funktionieren. Und hat mich gefragt, sag mal, bist du Terrorist? Und ich gesagt, nein. Und meinte, naja, schau mal, du hast ein Einreiseverbot bei uns. Und dann bin ich hinter seinen Posten geklettert, habe mir das angeschaut. Und da stand tatsächlich auf Arabisch Einreiseverbot. Und dann lachte er und zeigte seinen Kollegen nur, schaut mal hier, der ist wie wir, der steht auch wie viele Syrer, viele tausend Syrer auf den Einreiseverbotslisten des syrischen Regimes. Also das wird nicht mehr befolgt. Aber
sozusagen von Assad, vom Assad-Regime noch erteilt, dieses Einreiseverbot.
Ja, ich hatte als Journalist ungefähr vor 10 Jahren ein Buch veröffentlicht über die Herrschaftsmethoden des syrischen Regimes hier in Deutschland. Aber das hat auch wohl in Syrien ein bisschen Furore gemacht. Und bin wie viele Journalisten und viele Medienschaffende, die sich mit Syrien auskennen und beschäftigen, auf so einer Liste gelandet. Ich habe über die Jahre immer wieder intensiven Kontakt nach Syrien gehalten und auch über Umwege auch mit den Behörden kommuniziert, weil ich mir immer vorgenommen hatte, auch wenn dieses Regime bleibt, ich möchte auf jeden Fall wieder nach Syrien zurück und das Land sehen, weil man kann ehrlich gesagt nicht Syrien-Experte sein, wenn man jahrelang nicht dort gewesen ist. Ja. Und dann kam es aber anders und ich stand plötzlich 4 Wochen später in Damaskus und das war ein sehr bewegendes Erlebnis für mich. Und
diese neuen Eindrücke, die Sie jetzt gewonnen haben, da haben Sie auch Filmmaterial mitgebracht, werden wir uns gleich noch anschauen. Was sich auch verändert hat jetzt nach 10 Jahren Bürgerkrieg, sehr interessantes Thema, wie die Situation sich jetzt entwickelt gerade. Freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind heute Abend.
Ja, danke Ihnen.
Bevor wir loslegen, in die Tiefe, in die syrischen Tiefen hineinstürzen, uns gibt es erstmal ein kurzes Porträt von Annika Röhrs.
Diese Bilder aus Syrien gingen vor gut 6 Wochen um die Welt. In weiten Teilen des Landes übernehmen islamistische Rebellen die Macht, vertreiben Diktator Assad aus Damaskus. Kommt nach seiner Terrorherrschaft nun endlich ein freiheitliches Syrien? Diese Frage bewegt seitdem auch ihn, Daniel Gerlach, Syrien-Kenner, Nahost-Experte, Historiker. Nach mehr als 10 Jahren war er wieder vor Ort und hat sich selbst ein Bild gemacht. Hat dieses zerbombte, vom Krieg erschütterte Land bereist. Kann berichten von den Menschen vor Ort, den schwelenden Konflikten, den wieder zugänglichen Heiligtümern. Doch Gerlach ist auch unterwegs im Auftrag einer Friedensinitiative, setzt damit auf Dialog und Versöhnung. Seiner Einschätzung: Die Lage vor Ort ist ein Tanz auf dem Vulkan. Daniel Gerlach.
Ja, wir haben eben gerade schon drüber gesprochen. Sie waren jetzt gerade kürzlich in Syrien mit einer 10-jährigen Unterbrechung. Wie hat sich das Land in diesen 10 Jahren verändert?
Kurioserweise gibt es Orte, die sich gar nicht verändert haben. Wo man auch sieht, der Krieg hat nicht nur dazu geführt, dass viel kaputt gegangen ist, sondern hat natürlich auch dazu geführt, dass ein Modernisierungspotenzial nicht genutzt wurde. Also die Zeit zwischen 2010 und heute ist ja eine Zeit, in der sich technologisch auf der Welt viel verändert hat. Städte, Stadtbilder auch verändert haben. Und in Teilen von Syrien hat man wirklich das Gefühl, und diesen Eindruck bestätigen mir auch syrische Freunde, die zum Teil seit 20 Jahren nicht in Syrien waren, das gibt es Orte, die gleich geblieben sind.
Stillstand.
Ja, insbesondere in Teilen von Damaskus. Und das hat ja auch was Nostalgisches durchaus. Es gibt wirklich Gegenden, durch die ich gelaufen bin, wo ich das Gefühl hatte, Die Autos sehen genauso aus, das Stadtbild sieht genauso aus, die Kleidung der Menschen sieht genauso aus. Und wenn man dann genauer hinschaut, dann stellt man natürlich fest, wie das Land verarmt ist. Dann gibt es Gegenden, das ist in Syrien immer so gewesen, die Wahrnehmung Syriens hängt sehr davon ab, wo sie hinfahren. Wenn sie 50 Kilometer weiter fahren, dann erleben sie dort eine andere Realität. Mhm. Sowohl politisch als auch landschaftlich, aber auch wirtschaftlich. Und es gibt Gegenden, durch die ich gefahren bin, das waren tote Städte.
Also wir haben hier ein paar Bilder auch gerade liegen. Wir können vielleicht auch mal zeigen, Sie haben ja Filmmaterial mitgebracht von Ihrer Reise. Hier auch eine, auf dem Foto hat man gesehen, eine mehr oder weniger ausgebombte Stadt, verwahrloste Stadt und trotzdem
Ziegen,
Schafe. Ne?
Also oder hier. Das ist jetzt hier gerade, wenn ich das richtig sehe, das ist in Damaskus, in der Innenstadt. Das ist außerhalb von Damaskus, sobald sie ein Stück weit, ich glaube, das ist die Straße nach Palmyra, also raus in die syrische Wüste. Das, denke ich, ist Aleppo. Also es gibt Gegenden, da lebt niemand mehr. Mhm. Ja, sie fahren zum Beispiel in Zentralsyrien auf der Autobahn zwischen Homs und Aleppo oder auch ein bisschen, wenn sie weiter nach Westen fahren. Da gibt es Landstriche, die sind buchstäblich verlassen. Da sehen Sie nur noch Betonruinen und an der einen oder anderen Stelle ist dann jemand, eine Familie, die dort noch lebt, wo Sie sich auch fragen, wie können die überhaupt, was haben die überhaupt für eine Infrastruktur. Dann fahren Sie nach Aleppo, eine wunderschöne Stadt, die in Teilen vollkommen intakt ist. Und Sie fahren zwei Straßenzüge weiter und es ist die vollständige Zerstörung. Das heißt, es gibt sehr, sehr widersprüchliche Bilder aus Syrien und das hat natürlich all die Jahre auch dem Regime, aber auch den Rebellengruppen geholfen, ihre jeweilige Realität vom Land zu verkaufen den Menschen. Weil, ich meine, es gab Delegationen von Parlamentariern.
Die sind durch blühende Landschaften.
Die sind dahin gefahren und die waren in Syrien, waren in Damaskus und haben nett zu Abend gegessen und haben gesagt, hier ist doch die Welt in Ordnung. Das heißt, wenn man das Land nicht ganzheitlich betrachtet, dann bekommt man auch kein wirkliches Bild von dem Land. Und deswegen war es für mich auch wichtig, 2 Wochen in dem Land wirklich mal von Nord nach Süd, von Ost nach West das zu bereisen. Es gibt auch Teile, die ich nicht gesehen habe, auch Städte, die ich nicht gesehen habe. Aber man bekommt trotzdem einen ganz anderen Einblick, als wenn man nur nach Damaskus jetzt fliegt.
Dann fällt es mir natürlich jetzt schwer, generell zu fragen, wie leben die Menschen? Das kann man ja gar nicht so pauschalisieren, wenn wir es vielleicht mal auf Damaskus beschränken, wo ja auch ein Teil der öffentlichen Ordnung noch steht oder wiederhergestellt wurde. Wie leben die Menschen? Womit beschäftigen die sich? Wie können die arbeiten?
Also erstmal die wirtschaftliche Situation ist desolat im ganzen Land. Es ist beachtlich, wie reich Syrien gewesen ist, wenn man sich vergegenwärtigt, dass viele Menschen 10 Jahre und mehr von ihren Ressourcen, von ihrem Ersparten noch gelebt haben. Mhm. Das ist wirklich ein syrisches Wirtschaftswunder. Die Inflation, die Sanktionen, die Misswirtschaft, die Korruption, die mangelnden Investitionen, also alles negative Faktoren. Und trotzdem gibt es Menschen, die es trotzdem noch geschafft haben, ihren wirtschaftlichen Standard einigermaßen zu halten. Das war jetzt in den letzten 2 Jahren so dramatisch, dass die Mittelschicht komplett weggeschmolzen ist. Und das war, denke ich, auch einer der Faktoren, warum dieses Regime zusammengebrochen ist. Sie haben ein Land, das eigentlich ein reiches Land ist. Also es gibt wenig fruchtbarere Länder als Syrien. Aber sie haben eine Landwirtschaft, die nicht funktioniert. Was dazu führt, dass sie über Quadratkilometer, über Hektar Land fahren, wo sie sich selbst als Nichtfachmann für Landwirtschaft, sie sehen, okay, hier ist ein Riesenpotenzial, aber es wird nicht bewirtschaftet. Sie haben auf der anderen Seite große Weizenanbaufelder, auf die Syrer keinen Zugriff haben, weil die alle östlich des Euphrats liegen und weil dort eine andere Macht ist, über die wir vielleicht später noch sprechen, die sogenannten syrisch-demokratischen Kräfte, die das kontrollieren. Sie haben Öl im Land, dass die Syrer im Grunde sogar exportieren könnten, geschweige denn, also, dass sie damit ihre Elektrizität wiederherstellen können, dass sie dafür sorgen können, dass es Energie gibt. Aber auch darauf haben sie keinen Zugriff, weil eben die syrisch-demokratischen Kräfte das kontrollieren. Das heißt, dieses Land hat ein unglaubliches Potenzial, aber es ist aufgrund eigener Verfehlungen und der internationalen Gemengelage, vor allem aber des Krieges, nicht in der Lage, dieses Potenzial zu nutzen. Und das führt dazu, dass Menschen, ich will nicht sagen Hunger leiden, aber doch wenig zu essen haben und dass sie keinen Strom haben. Und das führt natürlich zu einer großen Frustration. Und können Sie sich vorstellen, eine Gesellschaft, die nicht elektrifiziert ist, wo sie 2 Stunden am Tag Strom haben, so ein Land können Sie so nicht betreiben.
Wenn Sie sagen Potenzial, großes Potenzial, dann sehe ich natürlich auch große Interessen, die von außen an Syrien herangetragen werden, vielfach auch mit Gewalt oder mit Kriegen etc. Werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber ich möchte vorher noch wissen, der Rat der syrischen Charta, das ist eine Friedensinitiative. Ja. Und da sind Sie auch beteiligt. Vielleicht, um nur einfach mal so einen kleinen Geschmack davon zu bekommen, was versuchen Sie mit diesem Rat zu erreichen?
Wir haben, und ich habe darüber eigentlich über meine eigene Beteiligung auch noch nie so wirklich öffentlich gesprochen, aus nachvollziehbaren Gründen, weil das Ganze extrem diskret war, weil es auch zum Teil hinter den Frontlinien buchstäblich stattgefunden hat, weil wir mit Kräften gearbeitet haben, die innerhalb des syrischen Regimegebiets auch waren und die natürlich großen Repressionen sich ausgesetzt sahen. Wir haben über all die Jahre versucht, mit einem Netzwerk von engagierten Syrerinnen und Syrern, Vertretern wirklich also respektablen und respektierten Persönlichkeiten aus allen Konfessions Gemeinschaften aus allen Regionen, aus allen Volksgruppen, Verständigung herbeizuführen. Zu gucken, wo gibt es Gemeinsamkeiten, auch wenn die Leute politisch sehr unterschiedlich orientiert sind. Es gab welche, die bei der Opposition waren, es gab welche, die teilweise sogar der bewaffneten Opposition angehörten. Und es gab Familien, die sehr nah am Regime dran waren, die Assad immer sehr kritisch gesehen haben und auch abgelehnt haben, aber die trotzdem im Regimegebiet all die Jahre lebten. Und zwischen diesen Gruppen haben wir gemeinsam mit diesem Netzwerk von Syrern, auch mit Unterstützung Deutschlands und der Europäischen Union, wir haben uns hier in Deutschland immer wieder getroffen, eine Charta verhandelt, die Grundlage eines neuen Gesellschaftsvertrags für Syrien sein sollte und vielleicht auch noch werden kann.
Punkte jetzt erarbeitet, auf die sich alle im Grunde einigen können, egal welcher Konfession, welcher Ausrichtung. Das sind so die Essential Points, um dieses Land wieder nach vorne zu bringen und zu befrieden.
Und das war die Verhandlungskunst meines Kollegen Dr. Nassif Naim, ein deutsch-syrischer Verfassungsrechtler, mit dem ich das gemeinsam unter anderem betrieben habe, der es geschafft hat, Punkte mit den Leuten zu verhandeln, auf die sie sich alle einigen können. Und von denen man so erwarten kann, dass Vertreter der syrischen Regierung und der syrischen Opposition in der Lage wären, sie zu unterschreiben. Der Skandal an der Sache aus Regimeperspektive war nicht der Inhalt dieser Charta, sondern war die Tatsache, dass Menschen gesagt haben, wir lassen uns nicht von dem Regime vertreten, wir gehen ins Ausland, wir treffen uns mit Vertretern der Opposition, wir treffen uns mit Vertretern ausländischer Regierungen, weil wir uns in dieser Situation ermächtigt fühlen und berechtigt fühlen, das syrische Volk und unsere Gemeinschaft hier zu vertreten. Und das war natürlich eine Unterwanderung des syrischen Regimes, weshalb das syrische Regime auch mit Repressionen darauf reagiert hat. Aber es war letztendlich der Versuch, den extremistischen Kräften in Syrien die Mobilisierungsfähigkeit zu entziehen. Ja. Weil das Regime hat mit der Angst der Minderheiten vor der Mehrheit Handel betrieben. Gesagt, wenn ihr Christen, Alawiten, Drusen uns nicht mehr habt, dann wird die sunnitische Mehrheit euch vernichten. Und auf der anderen Seite haben die extremistischen Gruppen in der Opposition, in der bewaffneten Opposition, mit dem Argument mobilisiert, dass sie gesagt haben, diese Minderheiten sind letztendlich alle Loyalisten, die stehen alle zum Assad-Regime und deswegen müssen wir gegen sie kämpfen. Und der Hass zwischen den Volksgemeinschaften, das war ein Element des Konflikts, der hat dazu geführt, dass dieser Konflikt und dieser Krieg so unerbittlich wurde. Und wir haben versucht, wie auch andere, eben
da zwischen zumindest den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. So kann man es ja wahrscheinlich bildlich ein bisschen aufhören. Ja. Wir wollen gleich über diese Gruppierung auch sprechen. Vorher schauen wir uns mal an, wie es in Syrien eben zu dieser neuen Machtstruktur aktuell gekommen ist. Wie wurde Assad gestürzt? Anna Röhrs und eine Chronologie.
Anfang Dezember 2024 übernehmen islamistische Milizen die Kontrolle. Erst über Aleppo, dann kurz danach folgt Hama. Dieser Syrer kann sein Glück kaum glauben.
Seit 12 Jahren warte ich darauf, ein befreites Hama zu sehen. Allah sei Dank, möge er uns helfen, den Sieg zu erringen.
Ein Sieg über Bashar al-Assad rückt näher. Seine Verbündeten Iran und Russland ziehen ihre Unterstützung zurück. Viele Menschen feiern den Umsturz und er mittendrin, Muhammad al-Jawlani, zeigt sich als neuer Machthaber in Syrien. Am 8. Dezember 2024 schreiben die Aufständischen in Damaskus Geschichte.
Er hat Syrien der Gier der Iraner ausgesetzt. Er hat die Konfessionen gegeneinander ausgespielt. Er hat Korruption verbreitet.
Assad selbst flieht aus dem Präsidentenpalast nach Russland, wo ihm offenbar Asyl gewährt wird. Während in Damaskus eine Art politischer Neuanfang beginnt, herrscht in anderen Gebieten Syriens jedoch weiter Bürgerkrieg. Gerade in Grenzgebieten ist die Lage unübersichtlich. Die Interessen im Land sind zersplittert. Ein Kampf um Macht und Territorium. So dringt Israel in eine militärische Pufferzone ein, bombardiert Waffenlager und Militärbasen. Eine Warnung: Israels Sicherheit dürfe nicht gefährdet werden.
Dann werden wir mit Stärke reagieren und dann wird dem neuen Regime dasselbe widerfahren wie dem alten.
Im berüchtigten Foltergefängnis Sednaya befreien Angehörige und Hilfsorganisation derweil Häftlinge. Viele berichten von Massenhinrichtungen und Misshandlungen unter dem Assad-Regime. Die neuen Machthaber bestimmen Mitte Dezember eine Übergangsregierung, stellen sich dem Vorwurf entgegen, eine radikal-extremistische Gruppierung zu sein.
Es gibt keine islamistische Regierung. Wir haben keinerlei Probleme mit anderen Ethnien oder Religionen.
Doch viele Menschen fliehen aus Angst. Sie gehören Minderheiten im Land an, fürchten Unterdrückung. Bei einem Besuch in der Türkei formuliert die USA, was sie nun von Syrien erwartet: die Rechte von Minderheiten und Frauen zu schützen. Und zum Jahreswechsel in Damaskus besteht Hoffnung, im Jahr 2025 ein neues Syrien zu erleben.
Unsere Hoffnung ist, dass dieses neue Syrien ein Ort für alle Syrer wird, an dem alle frei leben und volle Bürgerrechte genießen können.
Anfang Januar dann reist Annalena Baerbock, deutsche Außenministerin, zu Gesprächen nach Syrien. Ihre Botschaft nach dem Besuch im Foltergefängnis ist klar.
Menschen kehren nur zurück, wenn sie sicher sind, dass sie nicht wieder in solchen Folterknästen oder in islamistischen Folterknästen landen.
Vor gut einer Woche in Saudi-Arabien auf einer Syrien-Konferenz wird dann deutlich, Stabilität und Frieden in Syrien ist für viele nun das Ziel. Ja, und dann wartet da natürlich auch noch der Wiederaufbau dieses so geschundenen Landes.
Ja, dieses Sednaya, dieses Foltergefängnis, haben Sie sich auch angeschaut. Wir haben da noch mal ein paar Bilder für Sie zu Hause. Mit was für einem Eindruck geht man da durch? Was spürt man da, was hier für Leid vollstreckt wurde?
Entschuldigung, ich war nicht im Sednaya-Gefängnis selber. Ich habe verschiedene Geheimdienstzentralen und so weiter mir angeschaut, aber ich war in Sednaya selber nicht. Ich glaube, da ist die Berichterstattung auch so gewesen, das wurde abgedeckt. Also da gab es viele Nachrichtenjournalisten, die gleich in den ersten Tagen dort reingegangen sind. Aber ich habe mich mit den Herrschaftsmethoden und auch diesem Foltersystem, glaube ich, ziemlich intensiv beschäftigt. Habe auch ein Buch darüber geschrieben, was ich anfänglich erwähnt habe.
Wie sieht man nochmal Bilder aus dem Sednaya?
Also der Repressionsapparat des Assad-Regimes ist, glaube ich, selbst nach einer östlichen Standards ziemlich beispiellos. Und die Art und Weise, wie dort Menschen einfach verschwunden sind, wie man Menschen hat verhungern lassen, wie man sie tagtäglich auf Folter ausgesetzt hat, auch zum Teil andere Häftlinge benutzt hat, um Häftlinge zu foltern. Das ist relativ beispiellos in Syrien und auch, glaube ich, im Nahen Osten, auch in der Geschichte des Nahen Ostens.
Jetzt fragt man sich natürlich, wie lange oder warum konnte sich Assad so lange halten und wer hatte auch ein Interesse daran?
Das ist eine Frage, die ist noch nicht abschließend beantwortet, warum das Regime sich so lange halten konnte. Aber ich denke, dieses Regime hatte ein Stück weit Glück, das aber auch daraus resultierte, dass es alles auf eine Karte gesetzt hat. Das muss man wirklich offen ansprechen. Und das ist die Karte der totalen Konfrontation und das Credo, keine Kompromisse zu machen. Irgendwann 2011 hat sich das Regime, es hätte auch anders ausgehen können, entschieden. Das Regime ist nicht nur Assad selber, sondern im Grunde eine Gruppe von mächtigen Menschen, die nach einer einheitlichen Logik gedacht haben, alle Brücken des Dialogs abzubrechen und nicht nur die Rebellen mit aller Brutalität zu bekämpfen, sondern auch die Bevölkerungsgruppen, die man für nicht loyal hält, beziehungsweise denen man zutraute, dass sie sich erheben und dass sie die Rebellen unterstützen würden. Und mit dieser Brutalität ist man vorgegangen und man hat dann auf der internationalen Ebene natürlich einige Sponsoren, Unterstützer gehabt, insbesondere Russland, Iran, aber ich glaube, Russland war der entscheidende Faktor. Das Regime hat eine sehr kluge, also kluge im Sinne des Selbsterhalts, Machtpolitik betrieben, ja, und hat die Mechanismen der internationalen Gemeinschaft ganz gut durchschaut. Man ist immer an den Verhandlungstisch gekommen, nach Genf zu den Vereinten Nationen, hat immer gesagt, wir sind bereit zu verhandeln und hat damit Zeit gewonnen, hat damit gewartet, bis man, oder hat damit dafür sich die nötige Zeit erkauft, um am Boden Tatsachen zu schaffen. Und meine Beschreibung dieses Regimes von mal, ich weiß nicht, Sie kennen bestimmt den Satz vom großen Militärhistoriker Clausewitz, dem Preußischen, der gesagt hat, der Krieg ist die Fortführung der Politik mit anderen Mitteln. Das Regime hat das ins Gegenteil verkehrt. Das Regime hat gesagt, die Politik ist die Fortführung des Krieges mit anderen Mitteln. Und das hat ganz gut funktioniert. Und dann kamen Dinge, die man so nicht voraussehen konnte. Es kam Donald Trump an die Macht das erste Mal. Es gab die Einigung zwischen Russland und der Obama-Administration zuvor. Es kam viele weltpolitische Zusammenhänge auf einmal auf, die man so nicht vorausgesehen hat und die dazu geführt haben, dass das Regime diesen sogenannten arabischen Frühling abwettern konnte. Und das hat ein Stück weit dazu geführt, dass Assad selber der Illusion erlegen ist, er kann dieses Spiel ewig weiterspielen.
Und wo ist diese Illusion gescheitert? An welchem Punkt? War er zu arrogant? Fühlte er sich zu sicher? Hat er nicht mehr gesehen, was in seinem Land passiert?
Ich denke, das ist auch ein relativ natürlicher Lauf der Dinge. Wenn Sie gegen alle Wetten, 2012, 2013, da haben führende Experten, Diplomaten gesagt, dieses Regime, das wird nicht überleben. Und er hat es geschafft, alle diese Propheten Lügen zu strafen. Er hat es geschafft, die Mächte gegeneinander auszuspielen. Er hat es auch von der Kriegsmüdigkeit, von der Interventionsmüdigkeit der westlichen Staaten profitiert. Er hat sogar Russland gegen Iran ein Stück weit gespielt. Er hat es sehr klug am Anfang geschafft, auch die israelische Karte zu spielen, indem er der westlichen Welt den Eindruck vermittelt hat, wir sind keine Gefahr für Israel. Obwohl er sich auf der anderen Seite rhetorisch immer als den großen Verteidiger des arabischen Nationalismus inszeniert hat. Also er hat viele Strippen gezogen. Und in dieser Situation sind sie irgendwann umgeben von Menschen, die ihnen nur noch sagen, das Volk liebt dich. Und ich glaube, Assad ist ein Mensch, ich will jetzt nicht zu sehr psychologisieren, aber mit vielen Komplexen gewesen, der es geschafft hat, gegen alle Wetten sich durchzusetzen. Und solche Menschen neigen dann irgendwann dazu, blind zu werden für die Realität. Und irgendwann fallen solche Diktatoren, denn irgendwann hat er nicht mehr gesehen, dass das System, das er, auf dem er seine Macht stützt, eben dermaßen marode geworden ist und dass sich die Akteure drumherum eben nicht mehr mit ihm abfinden. Und der letzte Faktor war, glaube ich, die Türkei. Es gab einen Normalisierungsversuch seitens der Türkei, die er mit der entsprechenden Arroganz beantwortet hat. Und man kann über Erdogan viel sagen. Aber ich glaube, wenn man ihn persönlich brüskiert, dann kann er sehr unangenehm werden. Und die Türken haben dann irgendwann entschieden, die Rebellen etwas stärker zu unterstützen, ihnen mehr Freiräume zu geben. Und dann ist das System in einer Art und Weise kollabiert, die niemand vorausgesehen hat. Auch nicht
auch die Rebellen nicht. Haben wir eben gerade schon während der Film lief darüber gesprochen, dass die Rebellen fast auch ein wenig überrascht waren über den eigenen Erfolg. Gucken wir uns doch die Rebellen, genauer gesagt die HTS, mal genauer an. Wer genau dahinter steckt und wie sich die neuen Machthaber zusammengefunden haben. Lennart Herberholt.
Der Diktator ist weg. Was kommt jetzt? Die Welt schaut auf den de facto Machthaber Ahmad al-Sharaa. Sein Milizbündnis HTS hat Assad gestürzt. Wird Syrien mit seinen vielen Ethnien und Religionsgemeinschaften zur offenen, hoffentlich demokratischen Gesellschaft? André Bank ist Syrien-Experte in Hamburg. Wie wird al-Sharaas HTS mit den Minderheiten im Land umgehen?
Die HTS, Hayat Tahrir al-Sham, kommt ja aus dem radikal-islamistischen Spektrum. Und sie haben zwar in dem Gebiet, in dem sie seit 2017 geherrscht haben, in Idlib im Nordwesten, immer wieder gegenüber Minderheiten, die dort auch, also nicht sunnitische Muslime sind, versucht, die einzubinden, mit denen zusammenzuarbeiten. Aber es ist trotzdem Skepsis angesagt, was für eine Art von Ordnung sie möchten. Es wird irgendwie eine Art von islamischer Ordnung sein, aber wie ganz genau das aussieht, ja, das ist die große Frage, vor der Syrien steht.
Al-Sharaa verspricht Wahlen in 4 Jahren und eine neue Verfassung. Eine Zivilgesellschaft existiert, in Ansätzen, in Teilen des Landes. Nach 50 Jahren Diktatur sehnen sich viele Menschen nach Freiheit und Gerechtigkeit. Die neuen Machthaber klingen moderater als in ihren radikalen Bürgerkriegszeiten.
Die negative Seite, wo es sich andeutet, dass es möglicherweise doch in Richtung Diktatur geht, ist, dass er eben wirklich bisher nur diese Gefolgsleute von HTS in Positionen gesetzt hat, dass er jüngst eben auch bestimmte ausländische Kämpfer, die auf Seiten HTS gekämpft haben, in militärische Positionen gebracht hat.
Radikale Kämpfer. Es gibt Milizen, die religiöse Minderheiten offenbar gezielt angreifen und das Zeichen der Terrorgruppe Islamischer Staat tragen. Was wird aus Frauenrechten in einem zukünftigen Syrien, das stark religiös geprägt sein könnte? Beim ersten Freitagsgebet nach dem Sturz Assads in Damaskus, Männer und Frauen gemeinsam in der Moschee. Nur eine Momentaufnahme? Kein Handschlag für die deutsche Außenministerin vom neuen Machthaber. Gleichzeitig sind unter ihm Frauen in mächtige Positionen gelangt. Beispielsweise Meysas Sabrin, die neue Chefin der Zentralbank. Aber auch einige der neuen mächtigen Frauen sind, so Bank, sehr religiös konservativ. Spannend wird jetzt die Rolle der großen syrischen Gemeinschaft in Deutschland, die sich ein freies, liberales Syrien wünscht. Sie könnte, so Bank, auch bei der dringenden Aufarbeitung der Gräueltaten des Regimes eine wichtige Rolle spielen.
Vor allem, weil hier sehr viele syrische Akteure sitzen in Deutschland, die diesen Prozess vorangebracht haben. Beispielsweise ein Anwaltsforum in Berlin, aber auch andere zivilgesellschaftliche Gruppen. Hier geht es darum, die syrische Diaspora, die in Deutschland ist, viel mehr auch sozusagen mit der deutschen Außenpolitik gegenüber Syrien noch zusammenzubringen.
Wohin wird er das Land führen? Wie viel Freiheit lässt er zu? Ein Prozess mit offenem Ausgang.
Ja, und interessant, das mal von diesem Punkt hier aus zu betrachten. Wir befinden uns in Damaskus. Das im Hintergrund ist die Umayyaden-Moschee. Was ist das Besondere an dieser Moschee?
Für mich ist es eines der faszinierendsten Bauwerke überhaupt, weil es wie kein anderes die Ansprüche, die Genese und die geschichtlichen Fundamente des Islams dokumentiert. Wir können dank dieser Moschee rekonstruieren, wie überhaupt die ersten Moscheen ausgesehen haben. Man kann Rückschlüsse darauf ziehen, wie die frühen Muslime im 7. Jahrhundert sich selbst gesehen haben, wie sie das Christentum gesehen haben. Und es ist ein prächtiges Bauwerk, faszinierend, mit unterschiedlichen Elementen aus unterschiedlichen Epochen der islamischen Geschichte.
Und aber es ist auch ein, und das ist, ja, deswegen spreche ich das eigentlich an, es ist ein Ort, wo sich alle Gruppierungen treffen, wo alle Gruppierungen eine Heimat
finden. Genau, und das ist faszinierend. Es gibt nach meinem Wissen, ich habe viele Moscheen besucht in meinem Leben, keinen Ort, wo sie innerhalb einer Moschee, einer sunnitischen Moschee noch dazu, einen Schrein haben für eine Figur, die auch im Islam verehrt wird, aber die eine zentrale Figur des Christentums ist, nämlich Johannes der Täufer. Laut der Legende befinden sich in diesem Schrein die Reliquien von Johannes dem Täufer, also denjenigen, der Christus erkannt haben soll und getauft haben soll. Eine ganz wichtige und verehrenswürdige Figur für die christliche Tradition. Und das zeigt ja auch dass man das Christentum als Teil der eigenen Geschichte betrachtet, natürlich auch des eigenen Machtanspruchs, aber eben auch, es wird so zumindest interpretiert, dass man das Christentum ehrt und respektiert. Sie haben sogar in einer Nische in dieser Umayyaden-Moschee noch einen anderen Ort. Da wurde wohl früher mal der Kopf des Märtyrers Hussein aufbewahrt, also eine wichtige Figur der schiitischen Muslime, die auch eine Rolle spielen in Syrien, aber die insbesondere durch die Machtübernahme dieser HTS jetzt in den Hintergrund getreten sind. Und letztendlich könnte man diese Umayyaden-Moschee auch nicht nur als einen Ort islamischer Geschichte und islamischer Heilsgeschichte betrachten, wie eben die neue Regierung in Syrien das tut, sondern auch als einen Ort des interreligiösen Dialogs. Und als solcher hat ja schon damals der Papst Johannes Paul II. War dort. Ich weiß nicht, ob Benedikt auch dort war, aber es war auf jeden Fall schon ein Ort, der auch immer wieder als Ort des interreligiösen Dialogs angeführt wurde.
Und wer auch gefeiert hat in dieser Moschee, nämlich diesen Sieg, ist der HTS-Anführer Ahmed al-Sharaa. Ja. Da haben wir jetzt schon einige Bilder gesehen von Ahmed al-Sharaa. Was ist das für ein ein Mensch. Ich meine, der war als Terrorist, IS-Terrorist auch bekannt, war führend bei der IS, hat da mitgekämpft. Was ist in diesem Menschen vorgegangen? Wie entwickelt er sich und was haben wir von ihm zu erwarten?
Ich habe Bashar nie persönlich getroffen. Ich habe seinen jetzigen Außenminister mal getroffen, vor einigen Monaten, bevor diese ganze Operation stattgefunden hat. Al-Sharaa ist ein Demaszener, der aus einer kultivierten Familie eigentlich kommt, einer kultivierten bürgerlichen Familie, der irgendwann sich dieser islamistischen Gruppierung Jabhat al-Nusra angeschlossen hat, also die Nusra-Front, die anfänglich zu Beginn der Revolution in Syrien durch extrem wagemutige, auch brutale Operationen gegen das Regime bekannt wurde. Er hat vorher schon in Irak in Haft gesessen, hatte dort viele Kontakte zu islamistischen Gruppen. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob dieser Mensch einen Sinneswandel durchlebt hat. Es ist ja auch bei uns nicht ganz selten gewesen, dass Menschen, die früher, das Beispiel Unterstützer der RAF waren, später bei konservativen Medienhäusern in Deutschland Kolumnen geschrieben haben. Also ist jetzt, ich meine, wir hatten auch
Innenminister
geworden sind und so weiter. Ich glaube, Al-Sharaa ist selber in einer Situation, in der er eigentlich im jungen Alter seinen Traum erfüllt hat. Und der Traum, etwas zu erfüllen, was eigentlich niemand für möglich gehalten hat, nämlich dieses repressive, brutale Regime zu stürzen. Und natürlich sieht er sich selber als ein Werkzeug Gottes. Er ist ein tief religiöser Mensch.
Hat er denn auch die Bereitschaft, als dieses Werkzeug Gottes mit den anderen Konfessionen zusammenzugehen?
Die Bereitschaft äußert er immer wieder und er ist auch umgeben von Menschen, die dafür sensibel sind. Aber die Frage ist natürlich, ob sie wirklich dann auch die Sensibilität haben, das umzusetzen. Mhm. Ob sie nur darüber reden. Ich glaube, er sieht sich selber als jemand, der in der heilsgeschichtlichen islamischen Tradition steht und die erkennt ja auch ein wichtiges Merkmal immer darin, dass man die Christen und die anderen Konfessionsgemeinschaften als Schutzbefohlene gut behandelt. Das hat nichts mit Gleichberechtigung zu tun. Toleranz ist nicht Gleichberechtigung. Und das fordern ja viele in Syrien ein. Aber er sieht sich jetzt als derjenige, der das alles zusammenhält. Auf der anderen Seite hat er wenig Regierungserfahrung. Er hat zwar dort im Nordwesten, wie im Beitrag ja auch schon angetextet wurde, eine Herrschaft etabliert, aber er und seine Leute wissen natürlich nicht, wie man ein komplexes, multireligiöses Land wie Syrien mit dieser Erfahrung und das aus einem Polizeistaat hervorgeht, regiert. Vielleicht noch ein Punkt.
Ja.
Etwas, was wenig in der Berichterstattung vorkommt. Ahmad Shara hat Erfahrung mit Geheimdiensten. Negative Erfahrung mit Geheimdiensten. Aber diese Erfahrung mit den Amerikanern, mit dem syrischen Repressionsapparat, hat auch dazu geführt, dass er im Nordwesten in der Provinz Idlib selber einen Geheimdienst aufgebaut hat. Und das heißt, er ist ein Mensch, der nach einer geheimdienstlichen Herrschaftslogik auch durchaus denkt. Er ist nicht nur ein Islamist, sondern jemand, der machtpolitisch auch arbeitet.
Und er hat in der Region Idlib, haben sie auch eine Art islamischen Kapitalismus implementiert. Ja. Das heißt, da ist aus einer ganz armen Region ist da tatsächlich etwas wirtschaftlich Erfolgreiches entstanden. Das darf man nicht vergessen.
Zum Teil durchaus, also verglichen mit den anderen Teilen Syriens, wenn Sie auch bedenken, dass die Türkei ja dort immer auch hingeliefert hat und es Beziehungen zur Türkei gab. Zwischen Islam, auch Islamismus und Kapitalismus gibt es keinen Widerspruch. Das ist vielleicht auch ein interessanter Aspekt. Also mit Reichtum und individuellem Reichtum hat die Ideologie kein Problem. Mhm. Was, glaube ich, Herr Shaddad jetzt gerade tun wird, ist, er wird nicht nur versuchen, alle Fragen, die mit Wahlen, Demokratie, Menschenrechten und so weiter zu tun haben, schön auf die lange Bank zu schieben, weil das sind Fragen, da möchte er nicht konkret werden. Da müsste er sonst schmerzhafte Entscheidungen treffen. Und er wird etwas anderes tun. Al-Sharaa ist unter dem Schutz der Türken groß geworden. Die Türken haben ihn in Idlib unterstützt. Sie haben ihn aber auch behandelt wie einen Klienten. Und wer im Nahen Osten die Macht ergreift, der muss den anderen zeigen, dass sein Schutzpatron, sein Sponsor, nicht mehr sein Sponsor ist. Insofern werden wir, glaube ich, in der nächsten Zeit erleben, er wird ein gutes Verhältnis mit der Türkei behalten, aber er wird trotzdem den Syrern den Eindruck vermitteln, ich bin nicht der Klient, ich bin nicht der kleine Schutzbefohlene der Türken, sondern ich mache eine eigene Politik. Und das sieht man jetzt schon.
Ich merke, da spielt ganz viel Psychologie auch eine Rolle. Ganz viel Gesichtswahrung spielt eine ganz große Rolle. Und natürlich spielt auch eine Rolle, mit wem er sich dann irgendwie versucht zusammenzutun. Ich denke mal, verschiedene Angebote hat er da schon auf dem Tisch. Und da muss er sich dann natürlich auch entscheiden. Ich möchte mal einen kurzen Blick Richtung Deutschland werfen. Natürlich hat ja die Veränderung in Syrien auch Auswirkungen auf uns in Deutschland. Viele ehemals Geflüchtete könnten jetzt möglicherweise gefahrlos zurückkehren. Waqma Hayati.
Omran Al-Hamed und seine Frau Nur Al-Hello sind immer noch überglücklich nach der Geburt ihres Sohnes im Oktober. Noch immer kommen Freunde und Verwandte zum Gratulieren. Dass sie im Dezember auch den Sturz des Assad-Regimes in Hamburg mit anderen Exilsyrern feiern würden, hätten sie nicht gedacht.
Das war sehr, sehr, sehr schön.
Wir konnten eigentlich in dieser Nacht nicht schlafen. Wir warten und gucken die Nachrichten, was ist passiert, wo sind sie jetzt, was ist. Ja, das war ein Tag unvergessbar eigentlich.
Alhamed lebt seit 2015 in Deutschland und arbeitet hier als Buchhalter. Seit 3 Jahren ist er auch deutscher Staatsbürger. Seine Frau ist Ärztin. Sie ist vor einem Jahr nach Hamburg gekommen und besucht noch einen Sprachkurs. Das Ehepaar ist hier zu Hause. Viele ihrer Verwandten leben weiterhin in Syrien. Alhameds Schwägerin Rana Al-Hello berichtet am Telefon von einem neuen Gefühl von Freiheit nach Assads Sturz. Die Menschen sind wie ausgewechselt. Jetzt, wenn du mit Syrern redest, merkst du, dass sie anders drauf sind, glücklich. Früher hatte jeder Syrer Depressionen, Trauer. Jetzt geht es ihnen viel besser. Man sieht das in ihren Gesichtern. Die Lage ist sehr gut. Ob es so bleibt und wie es in Syrien politisch weitergeht, ist ungewiss. Denn die neuen Machthaber um die Gruppe der HTS-Miliz gelten als islamistisch. International geben sie sich aber als gemäßigt. Alhamed verfolgt die Entwicklungen in Syrien, informiert sich auch durch syrische Medien. Er hofft, dass die HTS einhält, was sie verspricht.
Die neue Obergang-Regierung sagen, was sie sagen jetzt im Media, was wir eigentlich hören müssten. Ja? Das ist Ich hoffe, dass sie das machen, was sie sagen.
Sollten sich die Dinge allerdings in eine andere Richtung entwickeln, werden sich die Syrer dagegen wehren. Da ist sich Alhamed sicher. Jetzt aber geht es darum, das Land wieder aufzubauen. Alhamed engagiert sich beim Verein Deutsch-Syrische Gesellschaft aus Hamburg. Dieser sammelt Spenden. Gebraucht werden medizinische Geräte, aber auch vieles andere.
Die Bedarfssache dort ist das sehr groß. Was wir schicken, ist das nicht genug. Und das ist, müssen wir eigentlich mit der Regierung auch sprechen, damit wir eigentlich mehr Spende sammeln.
Deutschland hat bereits Hilfe beim Wiederaufbau des Gesundheitssystems versprochen. Die letzte Spende des Vereins Freie Deutsch-Syrische Gesellschaft ist bereits in die zerstörten Gebiete bis nach Damaskus angekommen. Dort verteilt eine Partnerorganisation die medizinischen Hilfsgüter weiter. Syrien steht noch am Anfang vom Ende des Assad-Regimes. In Deutschland sprechen einige schon von der Rückkehr von Syrerinnen und Syrern. Diese Debatte hält Alhamed für einen Wahlkampfmanöver und für verfrüht. Syrer, die sich hier nicht integrieren können, würden ohnehin freiwillig zurückkehren, sobald es sicher ist, sagt Alhamed. Die Zukunft seiner Familie sieht er aber in Deutschland.
Ich gar nicht gedacht, weil wenn ich jetzt nach Syrien rückkehren muss oder musste, muss ich auch dort von Anfang an, von null auch dort. Ich habe nichts dort.
Hier hat er sich ein Leben aufgebaut. Auch seine Frau Nur Al-Hello möchte hier schnell beruflich Fuß fassen und nach Möglichkeit als Ärztin arbeiten.
Das ist natürlich eine ganz entscheidende Frage. Ist das denn tatsächlich so, dass diejenigen, die sich hier nicht integriert haben, freiwillig zurückkehren, sobald sie das Gefühl von Sicherheit haben?
Das kann man nur im Einzelfall beantworten. Ich halte diesen Beitrag für relativ authentisch und typisch, weil er ein Dilemma darlegt. Diejenigen, die Optionen haben, diejenigen, die erfolgreich sind, die Geschäftsleute sind insbesondere, die können zurückgehen oder können sich ein zweites Standbein dort wieder aufbauen. Die wollen auch durchaus in Syrien investieren. Die Syrer sind großenteils geschäftstüchtig.
Das ist auch ihre Heimat, ja, klar. Darf man nicht vergessen.
Das ist richtig. Aber ich habe Ihnen eben geschildert, wie ich über hunderte Kilometer tote Städte gesehen habe in Syrien, zerstörte Landschaften. Die Menschen, die aus diesen Orten kommen, die werden in absehbarer Zeit keinen Ort haben, wo sie zurückkehren können. Vielleicht wird das irgendwann passieren, aber letztendlich ist es genau das. Man muss von vorne wieder anfangen, muss vieles selber neu aufbauen. Und die wirtschaftliche Situation im Land ist so schlecht, dass eigentlich man in Teilen des Landes Rückkehrer nicht gebrauchen kann. Das klingt ein bisschen kontraintuitiv, weil natürlich man sagt, wir wollen gerne die Investoren, wir wollen gerne, dass die Diaspora zurückkehrt und hier was macht. Aber dass einfach nur Menschen zurückkehren, ist wahrscheinlich nicht die Lösung. Das ist ein Dilemma.
Das Land braucht eine Anschubfinanzierung. Könnte man das vielleicht so verstehen?
Ich glaube,
Anschubhilfe, Hilfe zur Selbsthilfe.
Mehr als das. Allein die Milliarden, die man investieren muss, um die Elektrifizierung Syriens voranzutreiben. um die Landwirtschaft voranzubringen. Das hat alles großes Potenzial, großes Investorenpotenzial auch. Ich denke nur nicht, dass man jetzt sagen kann, die internationale Gemeinschaft wird jetzt Syrien fit machen dafür, dass alle Syrer wieder zurückkehren, sondern es ist tatsächlich die syrische Diaspora. Denn es sind auch viele Leute wirtschaftlich sehr erfolgreich. Syrer, die extrem flexibel sind, die Gelegenheiten erkennen. Und dem muss man natürlich ein Investitionsklima geben. Aber wir sollten uns auch darauf einstellen, dass man kann darüber diskutieren, ob die Gelegenheit jetzt günstig ist, dass Syrer zurückkehren ins Land. Man muss aber auch damit rechnen, dass es von dort wieder Asylanträge geben wird, dass Menschen in der derzeitigen Situation sagen, aufgrund meiner konfessionellen Zugehörigkeit fühle ich mich im Land nicht mehr sicher. Und auch damit muss man sich befassen.
Das war sehr interessant. Dennis Gerler, Daniel. Ganz herzlichen Dank über diese Hintergrundinformationen von Syrien. Einen Blick auf Deutschland, genauer gesagt auf die stark schwächelnde Wirtschaft in Deutschland, werfen wir morgen. Und zwar mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Dr. Nadine Kammerlander. Morgen also bei uns zu Gast auf dem Roten Sofa. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus ihrem Bundesland. Morgen 18:45 Uhr sind wir wieder da. Tschüss.